Domradio. Blick in die Bibel.
Von Montag bis Samstag sprechen wir hier über den Bibeltext des Tages. Dazu laden wir jede Woche eine Expertin oder Experten ein. Die Bibel steckt auch heute noch voller Botschaften, die wir gemeinsam entdecken. Ich bin Matthias, schön, dass ihr dabei seid. Heute ist Jesus in gewisser Weise auf der Flucht. Er muss aufpassen, wo er sich aufhält. Darum geht es in unserem Bibeltext des Tages. Der wird heute am Freitag, 20. März, wieder von Dr. Gunter Fleischer erklärt. Sprechen wir mal ein bisschen über Ihre Tätigkeit, denn Sie waren ja rund 25 Jahre der Leiter der Bibel- und Liturgieschule im Erzbistum Köln. Jetzt sind Sie im Ruhestand seit 2023. Fiel Ihnen der Abschied nach so vielen Jahren schwer?
Wenn man etwas so lange macht, fällt es einem sicherlich auch schwer. Aber ich muss sagen, ich habe mich ein Jahr lang, wenn man so will, mental darauf vorbereitet. Mir war klar, ich gehe in eine Zeit, in der ich, ja, wie soll ich das nennen? Das ist ein großes Wort, aber den Sinn meines Daseins nicht aus der Arbeit ziehe. Nicht daraus gefragt zu werden. Nicht daraus, dass man vielleicht nach einem Vortrag auch noch Applaus bekommt, sondern dass ich eigentlich in einen völlig anderen Zusammenhang gehe. Und weil ich das so lange vorbereitet habe und überlegt habe, was wirst du machen, wenn die Zeit kommt, fiel mir der Abschied nicht schwer.
Das heißt, Sie hatten einen Plan für die Zeit Ihres Ruhestandes. Wie sieht ein typischer Tag für Sie heute aus?
Also das Wichtigste ist erstmal, dass meine Frau und ich, sie ist auch schon im Ruhestand, meine Frau, dass wir beide immer zu einer festen Zeit aufstehen. Das heißt also, es gibt so nicht dieses einfach in den Tag hineinschlafen und gucken, ob wir wach werden. Wir sind beides jetzt nicht die ausgewiesenen Langschläfer. Das gemeinsame Frühstück ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich das über 30 Jahre, so lange war ich insgesamt bei der Bibelschule, 25 Jahre sowas leitend, aber ich war ja schon seit 1988 dabei, das nie konnte. Ich habe immer alleine frühstücken müssen. Meine Frau war dienstlich anders unterwegs, konnte etwas später aufstehen, also musste ich allein da am Tisch sitzen und das genieße ich. Dann gibt es, habe ich mir Leseprojekte vorgenommen. Also ich komponiere nicht nur, sondern ich lese auch oder versuche zu lesen. Und das heißt, ich habe jetzt Zeit für Großprojekte. Im Moment ist es zum Beispiel à la Recherche du Temps Perdu, also auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust, ein in einer Dünnblattfassung drei Bände umfassender Romanzyklus, den ich auf Französisch lese, Erinnerung an Pariser Zeiten. Das hätte ich in Dienstzeiten nie geschafft, weil da muss man kontinuierlich dranbleiben. Die Herausforderung ist hier gar nicht das Französische, sondern die größere ist eigentlich das am Ball bleiben, sonst verliert man den Zusammenhang. Dann habe ich mir auch Zeit genommen zu überlegen, was könnte ich als Ehrenamt tun. Da bin ich, abgesehen, dass ich ein paar Dienste in der Gemeinde auch immer schon übernommen habe, aber in die Altenbetreuungsarbeit gegangen. Ja, und so gibt es dann eben verschiedene Tätigkeiten. Dann sind wir nochmal auch eingespannt durch Enkelbetreuung.
Das ist doch auch wunderbar, dass man auch da nochmal wirklich die freie Zeit jetzt gut nutzen kann, weil das hört man ja immer wieder, dass da Menschen im Ruhestand erstmal in ein Loch fallen. Ich höre daraus, das ist bei Ihnen nicht so der Fall. Vielleicht verraten Sie uns ein bisschen, was Sie im Rückblick an Ihrer Arbeit am meisten vermissen und vielleicht am wenigsten vermissen.
Ja, das Interessante ist, ich hätte ja gedacht, dass ich wirklich was vermisse. Bis jetzt vermisse ich eigentlich nicht wirklich etwas. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so sagen kann, jetzt ist eine neue Zeit, weil ich einiges ja auch weitermache. Also ich lese natürlich auch weiter in der Heiligen Schrift. Zumindest gemeintlich bin ich auch mit Heiliger Schrift unterwegs. Ich sagte vor einigen Tagen ja hier schon, dass ich zum Beispiel im Moment die ökumenische Bibelwoche mit dem Buch Esther begleite für unsere pastorale Einheit. Also insofern gibt es immer noch die biblischen Dinge, die ich mache. So, und das ist ja das, was mich eigentlich immer angetrieben hat. Und das darf ich weitermachen, wenn auch in viel kleinerem Rahmen und privaterem Rahmen, sodass mir das nicht fehlt. Was mir gar nicht fehlt, das habe ich immer gesagt, sind Konferenzen. Die habe ich nie wirklich gemocht, weil ich die selten als weiterführend erlebt habe. Was ich als weiterführend erlebt habe, waren Vorbereitungsgespräche im Kleinen, weil man da sehr schnell auf den Punkt kommen konnte und merkte, so, wir sprechen uns ab und so machen wir das. Konferenzen habe ich oft erlebt, als wir haben mal drüber gesprochen, aber nichts ist danach passiert.
Also wir spüren, Sie sind mit sich im Reinen und zufrieden mit Ihrem neuen Lebensabschnitt. Das ist wunderbar. Dann schauen wir jetzt doch mal in die Bibel. Dort soll Jesus verhaftet werden, aber das geht schief. Was genau und wie genau, das hören wir jetzt im 7. Kapitel, die Verse 1 bis 2, 10 und 25 bis 30.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden ihn zu töten suchten. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Als aber seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern im Verborgenen. Da sagten einige Leute aus Jerusalem: Ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und doch redet er in aller Öffentlichkeit, und man lässt ihn gewähren. Sollten die Oberen wirklich erkannt haben, dass er der Christus ist? Aber von dem hier wissen wir, woher er stammt. Wenn jedoch der Christus kommt, weiß niemand, woher er stammt. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er: Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber ich bin nicht von mir ausgekommen, sondern er, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Ihr kennt ihn nur nicht. Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. Da suchten sie, ihn festzunehmen, doch keiner legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen.
Hat Jesus etwa Brüder gehabt? Darüber reden wir jetzt. Also, Herr Dr. Fleischer, wie gesagt, in der Textstelle von heute ist die Rede von den Brüdern Jesu. Wie ist das zu verstehen? Hatte Jesus biologische Brüder oder ist der Begriff hier anders gemeint?
Also, wenn Sie fragen, hatte Jesus Brüder, dann muss man einfach aus heutiger Zeit sagen, wir wissen es nicht. Also, keiner kann von sich mit letzter Gewissheit sagen, er hatte oder er hatte nicht. Der Begriff an sich, der verwendet wird, kann tatsächlich drei Bedeutungen haben. Der Begriff Bruder kann meinen den leiblichen Bruder, er kann meinen Verwandte ganz allgemein und er kann meinen Gleichgesinnte. Also Paulus spricht auch die Gemeinde als Brüder an, da meint er sogar die Schwestern mit, also ist der Begriff noch umfassender, meint auch die Frauen mit. Wir würden dann heute sagen Brüder und Schwestern, aber das sind einfach die Gleichgesinnte, die Zugehörigen, die Getauften, wie auch immer. Ob jetzt in den Evangelien, wenn von den Brüdern Jesu die Rede ist, von den wirklichen leiblichen Geschwistern oder von allgemeiner Verwandten die Rede ist, lässt sich eigentlich sehr oft gar nicht entscheiden. Oder ich würde sogar so sagen, die Texte von sich aus geben keinen Anlass daran zu zweifeln, dass es Brüder sind, leibliche Brüder, aber nicht an allen Stellen. Also heute im Evangelium hat man den Eindruck, geht es eher tatsächlich um die Verwandtschaft. Und entscheidend ist, und das leider fehlt der entscheidende Satz aus dem Evangelium in dem Ausschnitt, der heute in den Kirchen gelesen wird, das ist eine, etwas ein Zusammenschnitt eines Evangeliums, der Satz, seine Brüder glaubten ihm nicht. Mhm. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass es eine Gruppe mindestens in der Verwandtschaft, vielleicht auch bei den leiblichen Brüdern gibt, die eigentlich von ihrem Bruder nichts halten oder ihrem Verwandten. Er ist kein Anerkannter unter ihnen. Das ist die eigentliche Aussage und von denen muss sich Jesus absetzen. Und die wollen ihn jetzt im Grunde provozieren und im Grunde sagen, hey, jetzt sag doch mal, wer du bist und zeig denen mal, ob das wirklich stimmt. Es geht gar nicht darum, ob die anderen das erkennen. Sie wollen es selber wissen, weil sie es selber nicht richtig glauben. Ich würde aber noch schließlich und endlich an diejenigen, die auf Biegen und Brechen sagen, das können gar keine leiblichen Geschwister sein, die Gegenfrage stellen, warum ist das so wichtig, dass es keine geben darf? Ich glaube, dass kirchengeschichtlich dahinter oder dogmengeschichtlich zumindest eine Problematik liegt. die jungfräuliche Empfängnis Jesu, wie sie, die ja bei Johannes gar keine Rolle spielt, die aber bei Matthäus und Lukas festgehalten wird, zielt auf die besondere Herkunft Jesu und seine Gottverbundenheit hin. Diese Sichtweise ist aber im Nachhinein mindestens ergänzt, wenn nicht, ja, ich würde mal sagen ergänzt, umgedeutet nicht, aber ergänzt worden, um eine ganz andere Frage, die damit überhaupt nicht zusammenhängt, nämlich um die Frage der Reinheit, die mit der Jungfräulichkeit verbunden wird, die aber neutestamentlich gar keine Rolle spielt. Und die rückt so sehr in den Vordergrund, dass man dann sagen muss, ja, und Maria ist also eine reine Mutter. Und wer den Gottessohn empfängt, das muss eine reine Person sein, die muss auch immer geblieben sein. Das sind aber dogmatische Überlegungen. Wissen haben wir darüber keins.
Also das ist jetzt auch nochmal in aller Deutlichkeit gesagt worden von Ihnen. Und dann schauen wir doch ein bisschen auf den weiteren Verlauf des Textes. Das Gespräch der Leute dreht sich um das Erkennen des Messias. Was hat es damit auf sich und was macht es so schwierig, den Messias zu erkennen?
Eine Schwierigkeit ist, dass im zeitgenössischen Judentum, das gilt zum Teil aber auch bis heute, es sehr unterschiedliche Vorstellungen gab, wie der Messias, das heißt mal in einem menschlichen Wort, aussehen soll. Also wer ist der Messias? Es ist eine nach dem Buch Daniel irgendwie vom Himmel her erwartete Heilsgestalt, das ist schon mal gar keine Frage. Da gibt es die einen, die sagen, der ist mehr ein Prophetentypos, die anderen sagen, er ist ein königlicher Messias. Es gibt auch die Vorstellung eines priesterlichen Messias. Und da merkt man, also es waren schon in der Erwartungshaltung sehr unterschiedliche Forscher, auch der natürlich des politischen Retters. Ja, wir sind ja in der Römerzeit zur Zeit Jesu. Und dann kommt dieser Jesus, der im Grunde diesen ganzen Vorstellungen eigentlich noch einmal gar nicht so wirklich entspricht. Und das macht so schwierig zu erkennen, wer denn jetzt dieser Messias sein soll. Und irgendwie soll also die göttliche Herkunft auch noch erkennbar sein. Aber woher erkenne ich bei einem Menschen göttliche Herkunft? Also selbst wenn ich sage, der ist jungfräulich empfangen, aber das sehe ich doch einem nicht ins Gesicht geschrieben an. Ja? Das ist, also auch da bleibt ja immer noch das Offene, sodass es tatsächlich schwierig bleibt, Einfaches zu erkennen.
Und was auch zu erkennen ist, dass Jesus Christus wird gekreuzigt, aber in dieser Situation haben sie keinen Zugriff auf ihn. Ne? Diesmal passiert ihm nichts und in dem Zusammenhang fällt der Satz, seine Stunde war noch nicht gekommen. Wie ist das denn zu verstehen?
Das ist typisch johannäische Dramaturgie, also Dramaturgie des Johannesevangeliums, die wir so aus den anderen Evangelien nicht kennen, weil jeder Evangelist, wenn man so will, dieselbe Geschichte, aber in eigener Dramaturgie erzählt. Und die des Johannesevangeliums ist, von Anfang an läuft alles auf die eine Stunde zu. Und diese eine Stunde ist die der Kreuzigung, die aber bei Johannes nicht die Stunde der Kreuzigung ist, sondern er hat einen eigenen Begriff dafür, die Stunde der Erhöhung. Ja, der am Kreuz Erhöhte wird alle an sich ziehen, wird attraktiv, heißt das. Das heißt, bei Johannes geschehen letztlich Kreuzigung, Auferweckung und Himmelfahrt in einem. Das ist die eine Stunde und die ist eben natürlich hier noch nicht gekommen, die steht noch aus. Auf diese Stunde läuft alles zu und immer wieder wird angegeben, in welcher Stunde etwas spielt. Und alles sind im Grunde die Vorläuferstunden, ehe dann diese Stunde kommt. Schon bei dem ersten Zeichen der Hochzeit zu Kana heißt es auch, Stunde ist noch nicht gekommen.
Seine Stunde ist heute noch nicht gekommen. Jesus entzieht sich seiner Verhaftung und Impulse zum Text hat uns der Bonner Bibeltheologe Dr. Gunter Fleischer gegeben. Vielen Dank und bis morgen.
Sehr gerne, bis morgen.
Der Blick in die Bibel, immer montags bis samstags als Podcast auf domradio.de.